Guten Tag, lieber Boris.
Schönen guten Tag. Wie geht es dir?
Mir geht es gut, weil ich mich so sehr darüber freue, dass wir so viele neue Hörer haben und so viele Komplimente bekommen. Und ich weiß nicht, ob du das verfolgst bei YouTube,
aber
nehme ich mal an. Und da ist sehr, sehr viel, da wird sehr, sehr viel geteilt und kommentiert und wir bekommen viele Komplimente und ich freue mich darüber.
Die Frage für mich ist, müssen wir nicht bei YouTube irgendwann doch das Bild senden?
Ja, kann man ja mal machen. Ne?
Also man sollte zumindest mal eine Sendung, dann würden wir uns auch anziehen und frisieren.
Aber noch mehr geiler wäre es, weil bei YouTube ist es ja nicht möglich. Es gab mal einen Hörer, der sich beschwert hat. Also nicht beschwert, aber der hat halt geklagt. Der hört das immer abends, wenn er sich ins Bett legt. Und da ist ja dieses Wabbelbild drauf, dieses und das kriegt man nicht weg. Das kann ich auch nicht beeinflussen, denn die Software Podigy schickt dieses Ding zu YouTube selber und setzt dieses Bild drauf. Und das kriege ich nicht weg. Ich habe das versucht mit allen Mitteln, weil er sagt, der ganze Fernseher flackert dann immer und und dann kann er halt nicht einschlafen. Und man bekommt das nicht weg. Und wenn ich jetzt diesen Podcast, also mit unserem Bild, wie wir das hier haben, wenn wir das jetzt tatsächlich machen würden, dann müsste ich ihn extra runterladen und wieder bei YouTube wieder raufladen und dann nimmt er die Texte nicht mit. Der große Vorteil ist auch, dass die Leute neugierig sind auf unsere Köpfe und wenn wir es dann mal wirklich live machen, was wir ja in ferner Zukunft mal irgendwann machen wollen, ist es doch viel spannender.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei man natürlich googeln kann, wie die Vögel aussehen, aber wie wir hier jetzt aussehen, kriegt ja keiner mit.
Nein, und ich sehe auch ziemlich malträtiert aus, weil ich gestern mein Büro aufgeräumt habe und vorbereitet habe auf Streaming. Ich habe mir überlegt, dass ich dann ja doch den einen oder anderen Abend mal hier zu Hause habe, wo ich früher Fernsehen geguckt habe, was mir jetzt aber, die schlechten Nachrichten gehen mir auf die Nerven. Ja. Die ganzen Diskussionsrunden, 5 Stühle, eine Meinung, geht mir auch auf die Nerven. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ich werde in zukünftig vielleicht, wenn mir langweilig ist, sporadisch online gehen. Dafür muss natürlich mein Streaming-Studio fertig sein. Und ich habe mir mal ein paar alte Streams angeguckt aus der Zeit von Corona. Da habe ich ja hausgewildert diese Show mal gestartet, die jetzt an der Kasematte läuft, die wir ja da live machen. Aber ich habe das ja mal aus dem Gartenhaus geplant und da habe ich Lieder gesungen und ich fand, ich habe die gar nicht schlecht gesungen. Das war gar nicht schlecht. Das war, kennst du das, dass man erst immer mit sich so unzufrieden ist und dann guckt man nach einem halben Jahr da wieder rein und dann denkt man, wow, das hast du ganz toll gemacht. Ich habe Tori Amos Winter gesungen und das hat mir super gefallen und ich dachte, das ist doch großartig, wenn ich einfach plötzlich mal online gehe und unsere Zuschauer und unsere Zuhörer und meine Zuschauer können mich fragen, was sie wollen. Ich habe da ja auch eine Telefonnummer, man kann mich dann sogar über Skype anrufen und das richte ich gerade ein, damit man das sporadisch mal machen kann.
Siehst du, da kann ich dich ja praktisch, könnte ich dich theoretisch auch besuchen kommen, überraschend.
Ja, könntest du machen.
Mhm. Plötzlich sitzen wir, zack, vorm Gerät.
Ja, und ich kann dich auch, ich habe so eine tolle Software damals angeschafft zu Corona-Zeiten, dass ich dich sogar also per Bild von deinem Telefon zuschalten kann. Also selbst das ist sogar möglich. Du brauchtest noch nicht mal aufstehen zu Hause, obwohl ich dich gerne mal hier bei mir zu Hause hätte.
So, ich würde auch was zu essen mitbringen und ein Buch.
Schön. So. Womit mir wieder wie Schuppen von den Haaren fällt oder von den Augen oder wie auch immer, dass ich gar keinen Buchtipp habe. Ich habe wieder keinen Buchtipp und keinen Essenstipp.
Gut, ich habe einen super Buchtipp, womit ich jetzt schon garantieren kann, dass, also ich würde mal sagen, 90% unserer Zuhörer, die dieses Buch dann lesen werden, sagen, was für ein geiler Trip. Und es ist das ideale Buch für den Urlaub. Das ist ideal. Kommen wir später zu. Erstmal müssen wir hier über die wichtigen Ereignisse der Woche sprechen. Ich würde direkt anfangen.
Ja.
Dem 26.05., letzter Freitag, das war nicht nur der Geburtstag meiner Frau, sondern da war auch in Hamburg richtig was los. Erstens, wie gesagt, Geburtstag meiner Frau. Wir haben schön tagsüber gefeiert. Und ich hatte als kleine Überraschung ich habe entdeckt, dass eine Kreditkarte, die ich habe, dass die auch beinhaltet, dass man ab und zu für relativ kleines Geld Karten bekommt in der Barclaycard Arena für eine Loge. Und da habe ich gedacht, Mensch, egal, da läuft gerade ein Comedian. Da habe ich gedacht, da waren wir noch nie, aber das kann auch nicht so falsch sein. Und ich glaube, der ist auch lustig. Da buche ich mal einfach 2 Tickets über meine Kreditkartenfirma für diese Loge. Und so geschah es auch. Meine Frau war sehr erstaunt, dass ich ihr immer gesagt habe, Schatz, heute Abend habe ich noch eine große Überraschung für dich. Da gibt es auch Softdrinks umsonst, wenn ich das richtig verstanden hatte. Nichts zu essen, das muss man kaufen, aber Softdrinks umsonst. Ja, und so geschah es, dass wir dann an diesem Abend uns irgendwann in einem furchtbaren Stau wiederfanden, auf dem Weg zu Paul Panzer. Denn Paul Panzer, ja, hat an diesem Abend in der Barclaycard gespielt. Was wir nicht wussten oder was ich übersehen hatte, wir sind mit dem Auto gefahren, wir wären sonst mit dem Moped gefahren. Am selben Abend war das erste Konzert von Metallica in Hamburg, das erste von zweien. So, kannst dir vorstellen, was da im Stau los war? Es war natürlich von der Hamburger Verkehrsplanung ein Albtraum an Organisation, weil für Menschen wie uns, die wir von dieser Kreditkarte gebucht hatten, wir hatten sogar ein Parkticket direkt vor einem VIP-Eingang. Also es war wirklich für alles gesorgt, was man, worüber sich zum Geburtstag freut. Aber es gab nur eine, es gab drei Spuren auf dem Weg dahin und da staute sich das wie blöde, weil vorne eine Polizistin stand, die jedem Einzelnen gefragt hat, haben Sie denn so ein Ticket, dass Sie auf diesen Parkplatz wollen? Dann haben die gesagt, nee, weil die alle zu Metallica wollten und gar nicht in die Barclaycard. Und so wurde jeder Einzelne abgefertigt und daher kam der Stau. Einfach saudumm organisiert. Egal. Wir waren also dann, kamen an, sind in diese Loge gegangen und jetzt kommt's. Wir waren alleine. Es war keiner da. Wir waren nur wir und der Eisschrank, wohlgefüllt mit Softdrinks, wie versprochen. Und dann saßen wir da und dann fing Paul Panzer an. Und es war sehr lustig, der ist ja nicht so laut und so schrill nach vorne, sondern es war sehr lustig. Und dann passierte Folgendes, es war zwischendurch eine kleine Pause und im zweiten Teil hat er dann, sehr klug hat er das gemacht, er hat gesagt, ja, also mein Vater, der hat ja so alte Ansichten noch, also bei ihm zum Beispiel, da war das ja tatsächlich so, da gab es gar keine Frauen mit Penis. Das heißt, er hat im Prinzip dieses ganze Woke-Ding seinem Vater in die Schuhe geschoben in der Show. Was dann aber passiert ist, und das war wirklich spannend, dieser Saal hat sofort in Sekundenschnelle geschnallt, um was es da geht. Und es wurde irrsinnig laut und frenetisch gefeiert, dass Paul Panzer zugegebenermaßen über die Rolle seines Vaters dieser ganzen Wokenbewegung in den Arsch getreten hat, mit allem, was dazugehört. Er hat immer gesagt, ja, mein Vater, ich kann ja nichts dafür. Die Leute haben gejohlt. Es war so eine Erleichterung in der Luft. Wahnsinn. Und das hat mir wieder gezeigt, ich meine, ich weiß nicht, wie viele da waren, vielleicht waren es 3.000 Leute oder so oder 5.000. Die Leute haben so unglaublich Sehnsucht danach, dieser ganzen Bewegung, dieser ganzen komischen, völlig schrägen, von der Welt entfernten Kleber, Woken, LGBT, whatever, Gesellschaft einfach in den Hintern zu treten. Das war so zu spüren, der Saal hat gekocht. Das war wirklich irre, ein irres Erlebnis.
Das freut mich. Auf der einen Seite freut es mich, aber ich kann nicht umhin, auch ein bisschen Ärger kundzutun. Denn ich würde es ja schöner finden, wenn Paul Panzer, den ich übrigens auch mal kennengelernt habe, und er hat mich sehr beeindruckt, weil er sehr, sehr, sehr nervös ist, wenn er nicht in seiner Rolle ist. Ich habe ihn mal, der hat so einen Comedy-Preis gekriegt, den ich auch bekommen habe, den Bremer Comedy-Preis vom Fritz-Theater. Und da war der total nervös, weil er gesagt hat, ich habe jetzt keinen, das ist nicht mein Text, ich muss jetzt da raus und muss ein bisschen improvisieren. Und da war er total nervös, aber das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Der wirkte überhaupt nicht abgewichst oder so. Ja, das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Was mich ein bisschen ärgert ist, das muss ich leider an dieser Stelle wieder sagen, ich mache das ja seit 2015. Ich mache das natürlich, Kay Ray sagt das, was ja auch nicht unbedingt immer ich bin. Ja. Aber der würde das natürlich nie in einer Talkshow sagen. Der würde das nie im Fernsehen sagen. Diese Nummer würde der einfach nicht bringen. Und das macht es für mich natürlich wieder ein bisschen verlogen. Es springen jetzt alle auf diesen Zug auf. Moritz Neumeier hat neulich auch so eine Wende hingelegt. Der hat gesagt, also er hätte ja mal eine Zeit gehabt, wo er so moralisiert hätte und an seine eigenen Vorschläge würde er sich ja selber auch nicht halten. Also da ist es auch so Rückruderregatta. Also jetzt springen natürlich alle auf diesen Zug auf. Und wenn tatsächlich, nehmen wir mal, ich wäre wirklich mal neugierig, was passiert eigentlich, wenn die AfD die Wahl gewinnt und alle stellen fest, es läuft besser, was ich nicht glaube, dass es dann besser laufen würde. Aber nehmen wir mal an, es würde besser laufen, dann wären mit mal die ganzen Kollegen pro AfD.
Nee, genau, das können sie ja niemals machen. Dann ist ja wieder die alte Situation, weil dann sind sie wieder gegen Kohl. Das war ja früher ganz normal. So, da ist ja die AfD, wird dann zum Kohl und dann sind sie alle gegen Kohl. Das kennen wir. Dann ist wieder alles in den geordneten Bahnen. Übrigens, apropos AfD und was dann passiert. Ich habe neulich mich mal gewagt. Ich habe neulich diese aktuelle Umfragenwerte gesehen und da hat die AfD dann 18% und so. Und dann habe ich mal die Frage gestellt auf Facebook. Ich meine, ich liebe auch das Risiko und die direkte Konfrontation, aber ich habe dann mal gesagt oder gefragt, sag mal, muss eigentlich nicht eine Demokratie das aushalten, dass die, die hier dagegen sind, gegen alles, was da passiert, dass die einfach mal auch es versuchen dürfen? Das muss doch eine Demokratie aushalten. Na, da war was los, kann ich dir sagen. Auf der einen Seite, die Leute, die mich kennen und schätzen, natürlich alle gesagt, ja, ne, ich habe da auch kein Problem mit hin und her, aber was dann an, also ich musste praktisch im Minutentakt die übelsten Beleidigungen und sowas alles löschen. Dabei habe ich nur eine Frage gestellt. Denn meine Frage war ganz einfach. Eine Partei, die 18% hat und die sich am rechten, anscheinend demokratischen, weil sonst wäre sie verboten, rechten demokratischen Rand befindet, muss man nicht, also muss man, kann man, die kann man doch nicht ausgrenzen, muss man der nicht eine Chance geben? Sollen sie doch mal arbeiten, sollen sich doch zusammentun, weil die tolle Nachricht ist, die AfD kann ja zusammen mit der CDU allein schon regieren. Die haben
ja
schon mehr.
Ja, natürlich. Natürlich, aber du hast, ich habe dir ja diesen Artikel geschickt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast in der Welt, wo der ist ja bei Twitter aufgetaucht. Übrigens gibt es bei Twitter jetzt ein Bekannter von mir hat eine Gruppe gegründet bei Twitter. Und Moment, ich sollte auch vielleicht den Namen sagen, dieses Bekannten. Der heißt Julian Pütz. Der hat eine Gruppe gegründet, die heißt K-Ray Ultras. habe ich mich sehr gefreut. Und man kann sich da auch anmelden und der erste Eintrag, der da gewesen ist, das fand ich sehr schön. Er sagt, was soll man denn davon halten? Da hat jemand geschrieben, hallo, ich brauche Geld, Sex in Nürnberg. Und dann hat er gesagt, das ist der erste Eintrag in dieser Gruppe, worauf ich drunter geschrieben habe, ich habe vor 20 Jahren in Nürnberg Geld mit Sex verdient, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe ja damals in so einem Travestiepuff gearbeitet und da habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Lieben Gruß ans Paradieskabarett in Nürnberg. So, aber in diesem Artikel stand da drin, den ich dir geschickt habe, in diesem Artikel stand dort drin, dass in Berlin die Linken, um den Müll abzuschaffen, die Mülltonnen abgeschafft haben, nach dem Motto, wir schaffen einfach die Tonnen ab. Dann nehmen die Leute den Müll mit nach Hause. Wie weltfremd ist denn das? Und als der Bürgermeister gesagt hat, wir wollen keinen Müll im Görlitzer Park, wir möchten mehr Mülltonnen, da haben die Linken gesagt, die rechte Politik ist auf dem Vormarsch. Das heißt, Mülltonnen sind jetzt schon rechts. Das
ist doch der Klopfer. Weißt du was? Ich weiß, noch rechts ist in Berlin, so im gleichen Atemzug sozusagen, ist ja die Geschichte mit diesen Dealern und Kriminellen, die im Park sind, gerade im Görlitzer Park. Und da ist es so, da hat dann der Bürgermeister gesagt, ja, das würde er jetzt auch mal beenden wollen, dass dieser Park wieder für alle ist. Und daraufhin hat sich sofort jemand gefunden, aber sofort hat sich jemand gefunden von den Grünen, der sofort gesagt hat, nee, also ganz ehrlich, jetzt hier die Dealer in eine Ecke zu stellen, das ist jetzt total rechts, das dürfte man überhaupt nicht machen, das wäre Unverschämtheit, also das wäre ja Nazitum und so weiter und so fort. Wahnsinn, völliger Wahnsinn.
Unsere Politiker drehen momentan wirklich total am Rad. Gestern habe ich gehört, dass 62% der Türken in Hamburg Erdogan gewählt haben. Und da hat irgendjemand gesagt, wenn man in einem demokratischen Land wählt, lebt, dann darf man nicht Erdogan wählen.
Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendjemand aus einem anderen Land was über unsere Regierung sagt, wie groß die Empörung ist. Und ganz ehrlich, mit der ganz tolle, ist ja ein Übergang wie geschrieben sozusagen. Ich hatte heute ein Meeting mit einem türkischen Geschäftsmann, ein sehr erfolgreicher türkischer Geschäftsmann im Bereich Medien und Immobilien. Und mit dem habe ich heute zusammengesessen und der hat mir gesagt, weißt du, ich bin ja jemand, ich gucke ja von außen drauf. Und wenn man von außen drauf guckt, was hier passiert, dann glaube ich, dass Deutschland wieder eine Politik am linken Rand der AfD und am rechten Rand der Linken irgendwie dazwischen braucht. Und das wird auch wieder kommen, sagt er, von außen betrachtet. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie, und das sieht man von außen noch deutlicher als von innen wahrscheinlich, wenn man jeden Tag damit konfrontiert ist, dass es so viele wirklich Bekloppte gibt, also ne, Irre gibt. Also wirklich irre Menschen, also die in die Irre sich selbst geleitet haben oder geleitet sind. Irre, einfach irre. Die fern jeder Realität, fern der Wissenschaft, fern allem. Und gelernt haben sie das bei Corona. Und das wenden sie, dieses Nichtwissen, Ahnungslosigkeit und Dreistigkeit, wenden sie auf jedes Thema an. Und so kommen sie dann auch auf die Idee, dass sie andere Menschen verurteilen dürfen, weil die etwas wählen, was ihnen nicht gefällt. Ich meine ganz ehrlich, ich würde kein Wort, sage ich, über türkische Politik. Ich kenne mich da nicht aus. Das hat mit Sympathien und sonst was überhaupt nichts zu tun. Ich kenne mich nicht aus. Also habe ich Klappe zu halten.
Ja, also ich finde ja, dass es wo du sagst, in die Irre geleitet oder irgendwie irre. Ich gehe wirklich langsam dazu über, dass diese Leute blind und bekloppt sind. Also mein Beispiel ist ja immer, die Doofen sind mit so viel Selbstbewusstsein dämlich, dass du mit deiner Restintelligenz an dir zweifelst. Bestes Beispiel habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, aber ich finde es einfach schön. Regierung denkt, unsere Kinder sind zu fett, weniger Süßigkeiten. Wer könnte es dem Volk sagen? Und dann kommt die Fetteste aus der Ecke und sagt, ich glaube, ich sag denen das mal. Und überlegt überhaupt nicht, dass das vielleicht nicht ganz so authentisch rüberkommen könnte. Es sei denn, wenn sie sagen würde, ich bin auch ein Opfer. Seht, was aus mir geworden ist.
Ja, aber kommt ja nicht in Frage, weil sie ist ja brillant und sie ist gut so, wie sie ist und sie ist body positive. Sie selbst fühlt sich total wohl in diesem Klumpen von Körper. Total. Sie ist glücklich damit. Sie ist ganz glücklich damit. Sie sieht aus wie ein D-Böller, aber das macht nichts. Sie ist glücklich damit und das haben wir hier gefälligst zu respektieren und gut zu finden.
Und sie kaut ihre Fingernägel, daran sieht man es ja immer. Ich kaue selber Fingernägel. Meine Fingernägel sind aber nicht bis an den Rand abgekaut, aber ich bin jemand, der beim Fernsehen gerne Fingernägel kaut und im Auto auch. Aber die kaut sie kürzer als Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das ist eine große, die hat ja fast gar keine Fingernägel.
Ja, gar keine.
Die Frau. So viel zum das Angebot bei Burger King und Big Mac reicht Ricarda nicht aus. Die muss ihre Fingernägel auch noch so als Nachspeise.
Aber jetzt pass auf. Jetzt hast du ja gerade eine Idee gehabt. Ja, eine weltbewegende Idee. Guck mal. In Corona-Zeiten gab es plötzlich neue Maßstäbe. Da wurde ein guter Mensch bemessen, ob er geimpft ist und wie oft er geimpft ist und ob er geimpft und getestet ist. Eine völlig neue Regel, die es davor gar nicht gab. Wie wäre es denn, wenn wir eine Fingernagelkontrolle einführen? Jeder Mensch muss seine Fingernägel vorzeigen und wenn sie abgeknabbert sind, tja, tut mir leid, dann bist du raus. Dann darfst du kein politisches Amt ausüben, weil du zu nervös bist und weil du zu viel Hunger hast und weil du dazu neigst, dich selber aufzufressen. Und solche Menschen, die sich selber auffressen, muss man vor sich selber schützen. Ich finde es toll, dass wir einfach endlich mal es ist doch die Zeit der neuen Wertigkeiten. Guck mal, die alten Werte gibt's alles nicht mehr. Mobben darf man inzwischen, lügen darf man, die Presse einseitig darf man alles, man muss nicht mehr recherchieren. Alles das ist erlaubt. Neue Regeln braucht das Land. Und ich finde eine tolle, von dir erfundene, für die K-Ray Ultras das Beste, was überhaupt passieren konnte. K-Ray hat eine neue Regel, einen neuen Maßstab erfunden. Und der bedeutet, Menschen mit durchgekauten Fingernägeln dürfen keine Politiker werden. Punkt.
Weil die sich selber auffressen.
Ja, weil sie sich selber auffressen. Weil sie so unbeherrscht sind, dass sie vor Verzweiflung sich selber auffressen.
Das ist schlimm. Ich habe neulich übrigens ein Video gesehen von einem Türken. Und das hat mich nicht überrascht. Ich war überrascht, ob der Ehrlichkeit. Da war ein Türke, der saß in seinem Auto. Und er hat gesagt, was glaubt ihr Deutschen eigentlich? Glaubt ihr Deutschen, wir wollen uns hier anpassen? Wir wollen uns überhaupt nicht anpassen. Wer will denn bitte so sein wie ihr? Das wollen wir überhaupt nicht. Macht ihr mal euren Scheiß so weiter und kommt bloß nicht auf die Gedanken, dass wir so blöde sein wollen wie ihr. Und das erinnert mich an dieses Buch von Abdel. Jetzt muss ich es eben googeln, sonst erzähle ich hier Mist. Wie heißt denn der? Weißt du, wen ich meine? Abdel?
Nee.
Egal. Es gibt einen Muslim, der schreibt ab und zu mal, das ist ein Freund von Hendrik M. Bruder, der hat ein Buch geschrieben, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich setze es aber dann nachher in die Kommentare. Und der hat geschrieben, ein Land, in dem ein Volk lebt, was sich selbst nicht liebt, sollte nicht Gäste aufnehmen, weil die Leute, die hierher kommen, einfach merken, dass wir keinen Respekt vor uns selber haben. Und ich fand das ganz klug. Also ich bin ja nicht der Meinung, man sollte keine Gäste aufnehmen, man soll das schon machen, aber wir müssen uns nicht wundern, dass wir komisch rüberkommen, wenn wir uns einfach selber nicht ausstehen können. Also so. Und für mich war das so, dieses Video, was von dem türkischen Mann im Auto da kam, das war, ja, ich habe dann gedacht, ist ehrlich und es ist bestimmt auch nicht jeder so, aber ich glaube, dass die 62%, die Erdogan gewählt haben, könnte ich mir vorstellen, das sind schon Leute, die, sagen wir es mal vorsichtig, eine harte Hand haben wollen und sich hier amüsieren. Die sagen, naja, wir wählen da zu Hause jemanden, der die Journalisten einsperrt und hier passiert dann mal nichts. Hier können wir uns benehmen, wie wir wollen. Das ist ja, ich sag ja immer, ich habe irgendwann mal diese Theorie aufgestellt, dass wir die Länder tauschen. Als die Merkel immer in die Türkei gefahren ist, da habe ich irgendwann mal gesagt, warum tauschen wir nicht eigentlich die Länder? Dann braucht Frau Merkel nicht dauernd rüberfahren. Dann ist sie ja schon da und die Türken wären dann in Deutschland, dann wären die auch alle wieder unter sich und die könnten sich dann auch benehmen, wie sie wollen, weil sie alle wieder unter sich wären. Und der große Vorteil wäre, die wären endlich in der EU und ein weiterer Vorteil ist, wir hätten in der Türkei alle besseres Wetter.
Und wir könnten Adachai einfach von den Bergen pflücken und aufbrauen. Das ist herrlich. Das stimmt, da hast du recht. Da haben wir den Lebensmitteltipp schon weggearbeitet. Ansonsten würde ich sagen, ich habe ja im Rahmen dieser Wahl waren ja immer diese Umfragen auf der Straße. Ne? Warum haben die das jetzt gewählt und warum feiern die und hin und her? Ganz ehrlich, also das, was den Vergleich, den du eben gebracht hast mit diesem ein Volk, das sich nicht selber liebt, das ist genau die Antwort. Weil stell dir vor, wir beide würden ein Hotel betreiben. Dieses Hotel wäre völlig im Arsch. Ja, das Wasser kommt nur dreckig aus der Leitung. Überall sind irgendwie Schimmelreste. Das Bett ist nicht gemacht. Dreck überall. Einfach ein widerliches Hotel. Und dann kommt jemand, ein Gast, und der checkt bei uns ein. Was würden wir denn sagen? Wir würden auch sagen, Alter, so ein scheiß Hotel ist das hier. Und wer will denn in so ein Hotel wohnen? Kein Mensch. Kein Mensch will in ein Hotel wohnen, wo es immer dreckig ist, wo keine Kontrolle ist, wo es nichts zu essen gibt, wo es nichts zu trinken gibt, wo die Betten durchgeranzt sind. Das will keiner. Und genauso ist es. Und diese Leute, die da gefragt wurden, ne? Ich meine, ich finde, man muss keine Interviews machen, wenn man die Antwort weiß. Einem feiernden Konvoi, die gerade feiern, dass der Erdogan die Wahl gewonnen hat, die muss ich nicht interviewen. Ich weiß doch, was da rauskommt. Was soll das? Das mache ich doch nur deswegen, um die vorzuführen. Und man könnte ja auch sich hinstellen und könnte sagen, weißt du was, Türkei hat gewählt. Was habe ich eigentlich als Deutscher in der Situation, in der wir sind, ein Recht, mich überhaupt darüber auszulassen?
Ja, natürlich, weil wir so gut umgehen mit allen gewählten Politikern in diesem Land, müssen wir den anderen sagen, wen sie zu wählen haben. Ja. Also, dummerweise habe ich in meiner Dusche ein Radio. Und ich kann da leider eben kein Internetradio hören, weil ich ja sonst immer Kontrafunk höre. Verdammt. Aber das geht da nicht mehr. Also da muss ich immer noch auf NDR Info umswitchen, obwohl ich 3 Minuten anhab und ich habe gleich eine Katastrophe unter der Dusche. Da wurde dann gesagt, dass die Opposition von Erdogan die Wahl verloren hat, weil, Trommelwirbung, er sich, um noch ein paar Stimmen zu holen, am rechten Rand gefischt hat. Also er hat sich dann doch gegen Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge ausgesprochen. Und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Ta, 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 ta. Also wenn irgendwas nicht rechts läuft, dann ist es quasi eine Mülltonne aus Berlin. Es ist dann quasi rechts.
Genau, ist klar. Aber da muss man sagen, also das ist einfach, ich glaube, das ist einfach die irrsinnige Welt. Und das ist ja, für mich war Paul Panzer eben, war für mich ein Zeichen, sie haben es überdreht. Die Nummer ist gelaufen. Und langsam, aber sicher werden sich alle davon entfernen. Ich glaube tatsächlich, dass die Kunst länger dran festkleben wird, weil sie sich ja selbst noch mehr im Recht fühlte, andere aufzuklären, andere zu belehren, andere zu maßregeln. Und ich glaube, dass der letzte Deutsche, ne? Also gut, Frau Merkel und so zählt nicht. Aber der letzte, was meinst du, welches ist der letzte deutsche Künstler, der, wenn alles dann auf dem Tisch liegt, der letzte, der allerletzte, der bis zuletzt, egal was passiert, immer noch sagen wird, ich habe alles richtig gemacht.
Caroline Kebekus fällt mir sofort ein, weil die sieht immer aus, als käme sie vom Raumschiff Orion. Da, also wenn der fehlt nur noch Bügeleisen als Schulterpolster. Die sieht aus, wenn diese Sendung ankommt, dann denke ich, oh Gott, was hat man denn mit der Frau gemacht? Die sieht aus wie ein ferngesteuerter Roboter. Die ist brainwashed. Der ganze Humor ist weg. Das ist nur noch, und ich habe ja gehört, dass die zusammen ist mit Max Mutzke. Das finde ich ein bisschen tragisch, muss ich sagen, weil der Max, der war ja eigentlich ganz lieb. Aber nee, also Caroline Kebekus, das ist die bis zum Schluss wird die noch sagen, früher war alles besser. Was wird die sagen? Wir waren auf so einem guten Weg.
Pass auf. Ich gebe dir noch einen zweiten Versuch. Der war nicht schlecht, aber überleg mal, wer ist noch hartleiniger? Wer kann nie mehr zurücktreten? Soll ich es dir sagen?
Wer denn?
Eckhard Axel von Hirschhausen.
Ah, Hasius von Eckhausen. Ja.
So.
Der geht gar nicht.
Der Typ, ich meine, was der sich in den letzten Jahren, was der abgerissen hat, für wie viel Elend der gesorgt hat und wie er sich die Taschen von allen Seiten voll gemacht hat. Ich finde es total irre, dass der überhaupt noch eine Sendung hat. Die müssen doch alle Angst haben, dass das jetzt Schritt für Schritt rauskommt. Das ist ja schon rausgekommen, mehr oder minder. Also sie müssen doch eigentlich Angst haben, dass er im Prinzip ein Profiteur einer Propaganda ist, ein direkter Profiteur einer Propaganda, und dass er sich probiert, eigentlich mit Herrn Drosten immer in diese entsprechenden Zirkel einzuzecken. Aber hier, das wegen Bill Gates und sonst was alles. Das ist doch irre. Und der Typ wird niemals, nie auch nur einen Millimeter zurückgehen.
Das interessiert aber die Leute auch nicht. Das ist ja das Problem. Denn zu Beginn hat ja Herr Hirschhard von Eckhausen, wegen dem ich ja so furchtbar bin. Ich bin ja so aufreizend und so gemein und so anti-politisch korrekt, weil Eckhard von Hirschhausen ist ja mal jemand während der Show gestorben. Und da habe ich mir überlegt, mach lieber ganz gemeines Kabarett, bevor du Todlangweiliges machst. Ich kenne den nämlich noch aus dem Schmidt-Theater. Da war der nämlich auch mal, da hat der gezaubert. Der war ja früher so Zauberer. Ja. Mit den Plebsbütteln, so hießen die. Da ist er aufgetreten. Und das Letzte, ich habe dann ewig nichts von ihm gehört, aber ich hatte in meiner hausgewildert Online-Show zu Corona-Zeiten ein berühmtes Interview von ihm, wo er gefragt wurde, was sagen Sie denn zu Corona? Was machen Sie denn da? Das war zu Beginn der Pandemie. Und da hat er ja gesagt, sich vernünftig gegen eine Grippe impfen lassen. Als dann aber mit mal die Panik rauskam, da hat er sich hingestellt und war mit mal Professor Corona. Da hat er so ein Video laufen lassen, allwöchentlich mit Tipps. Also der Drosten der Unterhaltung oder so, weiß ich auch nicht. Ja. Heftig.
Der Drosten hatte ja zu der Zeit auch, der hatte ja seinen täglichen Podcast beim NDR. Ich weiß gar nicht, ob noch alle Folgen on air sind, ob man das wirklich noch möchte, dass man das dann anhören kann.
Aber wo wir vorhin die Irren hatten und wo du vorhin das mit dem Hotel hattest, das ist ja heute der Podcast der Übergänge. Hast du denn gehört, was Herr Habeck gesagt hat, dass Herr Habeck aufgetreten ist in der Tourismusbranche zu so einem Gipfel?
Nein.
Da hat eine Frau, die war dabei, die hat sich dann geäußert und hat gesagt, diese Veranstaltung war eine groteske Veranstaltung. Im Fokus steht Habecks Tourismusplan, erregt Gastgewerbe. Also diese ganze Tourismusbranche hat sich irgendwo getroffen zu so einem Gipfel und Herr Habeck ist da aufgetreten. Und alle haben gedacht, so, jetzt haben wir ja Corona überstanden, jetzt mal gucken, wie der uns jetzt aus diesem Loch raushilft. Alle haben darauf gewartet, dass ihnen irgendwie weitergeholfen wird und auf eine vernünftige Energiepolitik und Zukunft. Und Herr Habeck hat aber dann, der ist dann da aufgetreten und hat als allererstes ein Pamphlet über Urlaub gehalten und hat gesagt, passen Sie mal auf, machen Sie mal alle Urlaub im deutschen Lande, verzichten Sie auf Flugreisen, schon alleine des Klimas wegen, und hat dann gesagt, auch Sie müssen sich am Klimawandel beweisen und müssen CO2 sparen, und hat dann eben mit Strafen, Steuern und Zöllen gedroht.
Ja, und wer hat denn den Vogel eingeladen?
Das weiß ich nicht.
Ganz ehrlich, beim Gender Workshop 2023 lade ich ja nicht Kere als Gastkünstler ein. Und dann war da noch für mich ein Highlight der Woche. Ich vergesse seinen Namen immer wieder, das tut mir wirklich leid. Dieser, ich glaube, es ist ein deutscher Wissenschaftler mit indischen Wurzeln.
Ach, Herr Bhakti?
Nee.
Nein. Ach, du meinst diesen anderen. Der sieht ja immer aus, als hätte dem jemand mit einer Schuhcreme durchs Gesicht.
Wahnsinn.
Die also, Farbe und diese grauen Haare.
Der war neulich bei Lanz. Und ich habe ja schon den Verdacht, dass irgendwie Herr Lanz hat einen Einlauf bekommen. Deswegen war auch sein letzter Podcast mit Precht zusammen, hat eine ganz wundersame Wandlung genommen. Da wurde plötzlich, also wurden echte, wahre, unglaublich mutige SPD-Helden, wie zum Beispiel Herr Welz oder so, ja, die damals also gegen die Nazis und so aufgestanden sind. Obwohl sie schon wussten, dass die SS in der Bude stand, wo sie ihre Vorträge gehalten haben, so, die wurden plötzlich von denen in eine Reihe gestellt mit Herrn Klingbeil und Herrn Scholz, dass die also die aufrechten Kämpfer hier werden und so. Eine total absurde Wendung. Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe, vielleicht bin ich auch blöd, aber ich habe es halt gehört und habe genau das, also wenn du es hörst, wirst du es wahrscheinlich auch denken, egal. So, aber dann war ja neulich dieser Wissenschaftler war neulich bei Lanz. Und dann hat man vor der erstaunten Gesellschaft, die da saß, hat dieser Mann allen Ernstes erzählt, ja, also ich glaube, es war die Venus, will jetzt nicht lügen, aber auf der Venus, ne, da ist ja 95% CO2 und da sind 400 Grad. Und jetzt können wir uns mal überlegen, ja, die Venus ist in einer Klimakatastrophe und genau das Gleiche. Also es hat er so, ich habe gedacht, ich kriege einen Knall. Wollen die uns verarschen? Der Planet hat eine 20 Kilometer dicke Schwefelschicht um sich rum. Da geht nichts rein und nichts raus. Und deswegen staut sich das da ein bisschen. Aber dass sie uns allen Ernstes erzählen wollen, dass ein toter Planet sozusagen, dass das für uns Zeitzeuge ist für das, was uns erwartet, wo doch der Weltklimarat Ich meine, was gibt es denn Besseres, als den Weltklimarat selber sagt, dass 0,5 Grad mehr im Jahr 2060 das Schlimmste ist, was passieren kann. Und das wäre immer noch ein halbes Grad weniger, als es zur Zeit des Römischen Reiches war. Das haben die so gesagt. Und das haben sie auch niedergeschrieben. So, das gilt aber nicht mehr, denn jetzt gibt es eine neue Maßeinheit und das sind tote Planeten mit 20 Kilometer dicken Schwefelschichten drumherum, wo 400 Grad sind. Wie bekloppt muss man sein? Und dass da keiner in diesem Meeting irgendwie mal sagt, sag mal, du Vogel, hast du sie noch alle beisammen? Willst du uns hier verarschen? Nur weil du Wissenschaftler bist, meinst du wirklich, du kannst alles erzählen? Das ist doch irre.
Das sagen wir dann dafür, damit wir dann wieder mit den Mülltonnen in einen Topf geschmissen werden. Weil ich meine, man kann ja wirklich den Eindruck haben, dass die alle eine Klatsche haben. In der Welt hat neulich gestanden, man hätte ein non-binäres Skelett gefunden. Ich weiß nicht. Da ist jemand gewesen, da waren so Grabbeilagen und die waren eben nicht eindeutig männlich und auch nicht eindeutig weiblich. Und deshalb war das eine non-binäre Person, es war ein non-binäres Skelett. Und ich habe gedacht, ja, das läuft auch durch Talkshows. Das heißt Georgine Kellermann, das ist auch ein non-binäres Skelett.
Also, was bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich war mal in jungen Jahren bekifft in Amsterdam mit Freunden. Und der eine ist dann mit einer unglaublich attraktiven Frau mitgegangen und kam irgendwann in Unterhose schreiend aus dem Haus rausgerannt, weil er plötzlich einen Penis in der Hand hatte und das gar keine Frau war, sondern ein noch nicht umoperierter Kerl thailändischer Herkunft. So, und da habe ich gedacht, sind das die ersten Vorboten gewesen? das ist, also wann passiert es denn? Wann passiert es, dass du mit jemandem zusammen bist und dich geschlechtlich annäherst und dann erschrocken bist, was du hinterher in der Hand hast? Ist das bald wieder soweit? Weil das ist ja dann ganz undurchsichtig. Also bei Transsexuellen und so, gut, da gibt es so und so, das kann man, wenn man ein bisschen, also wenn man nicht ganz betrunken oder bekifft ist, dann kann man das, hätte er es auch erkennen können, ehrlich gesagt, aber gut. Aber ist es vielleicht wieder eine Zeit, wo man eines Tages ganz überrascht, du triffst Susi als Mann jetzt, ne? Triffst, also als Mann mit Penis, du triffst Susi und weißt nicht, was Susi ist?
Und dann packst du ihren Schritt und dann sagst du, aber was ist das denn? Und dann sagt Susi, das ist mein langer Kitzler.
Ja, ja, das ist wirklich, kommen wir in so eine Zeit der Ungewissheit, wo Geschlechtlichkeit eigentlich ein unglaublich überraschender Akt ist, weil man gar nicht weiß, was einen erwartet.
Ja, es könnte vielleicht sein, dass es darauf hinausläuft. Aber das Schlimme ist, dass dir erklärt wird, das ist auch gut so und richtig so. Das wird dir dann ja erklärt. Also es ist ja jetzt schon so, dass bei den Transleuten, das finde ich ja auch so völlig absurd, wenn du als Mann nicht mit einem umgebauten Transi schlafen möchtest, und dann bist du transfeindlich. Also wenn du jetzt weißt, dass sich jemand hat umoperieren lassen und du trotzdem einfach eben sagst, ich möchte das nicht, das ist transfeindlich. Weil diese Frau hat ein Recht darauf, eine Frau zu sein und dann von einem Mann geknallt zu werden. Da hat die auch ein Recht drauf. Womit wir übrigens, fällt mir gerade ein, bei Monty Python sind. Loretta, kennst du Loretta von Monty Python? Ja. Ich möchte eine Frau sein, aber du hast doch gar keine Mumu. Das ist egal, aber ich habe das Recht, eine Frau zu sein. Du kannst keine Kinder kriegen. Das ist egal, ich habe das Recht, eine Frau zu sein. Die Szene soll in England rausgeschnitten werden, weil die Woken gesagt haben, das ist transfeindlich, das geht nicht. Und der berühmteste Transvestit von, ich glaube, Amerika, ist doch dieser Transi, der für Budweiser Werbung gemacht hat. Für irgendein Bier. Ich glaube, Budweiser war es gar nicht. Für irgendein Bier hat er Werbung gemacht. Dieser berühmte Transi, der Werbung gemacht hat für dieses Bier, was die ganzen amerikanischen Konsumenten dann in die Tonne geschmissen haben, weil sie nicht möchten, dass ein Transi Werbung macht für ein Bier. Dieser Transi ist zu seinem Vater gelaufen und hat gesagt, ich habe mich in eine Frau verliebt. Und dann hat der Vater gesagt, ich finde das ganz toll, wenn du Vater werden würdest. Und dann hat sie gesagt, wieso, ich möchte Mutter werden. Also es ist alles total durcheinander.
Wir kommen dann, ganz ehrlich, wir kommen nicht mehr mit. Man muss auch manchmal sagen, weißt du was, Freunde, ich komme nicht mehr mit. Ja. Und das könnte mich direkt, wenn wir wollen, zu meinem Buchtipp bringen.
Oh ja, sag mal, lass mal raus.
Pass auf, das Buch heißt Der schlauste Mann der Welt. Ach. Und es ist ein dünnes Buch, es ist kein dickes Buch, ich zeige es dir hier mal rein, das kannst du sehen, es ist also, sag mal, so 2 Zentimeter vielleicht, das ist dünn, das Buch, ja. Es ist von Andreas Eschbach, einem großartigen deutschen Autor, der hat schon viele richtige Knallerbücher geschrieben, wie zum Beispiel 1 Billion Dollar oder Ausgebrannt oder und so weiter und so fort. Also der hat auch das Jesus-Video zum Beispiel hat er auch geschrieben, also ein ganz berühmter Autor, der normalerweise dicke Bücher schreibt. Das ist ein dünnes Buch. Und ich lese einfach mal als Teaser vor, was hinten drauf steht. Sei weise, sei faul. Jens Leunig besitzt nur so viel, wie in 2 Koffer passt und außerdem genug Millionen auf dem Konto, um sein ganzes Leben in den Luxushotels dieser Welt zu verbringen. Abgesehen davon tut er nichts. Gar nichts. Denn nichts tun, hat er erkannt, ist der beste Weg, die Welt zu retten. Bloß ist Nichtstun nicht so einfach, wie die meisten denken. Diese und andere schlaue Einsichten will er nun niederschreiben. Doch ganz gegen seine Gewohnheit muss er sich damit beeilen, denn er hat nur noch 10 Tage zu leben.
Ach.
Und jetzt heißt das erste Kapitel, du glaubst es nicht, das erste Kapitel ist ein Prolog und dann kommt das erste richtige Kapitel und das heißt noch 10 Tage. Dann kommt noch 9 Tage und so weiter. Ich habe dieses Buch praktisch in einem Rutsch durchgelesen. Es ist so eine geile Geschichte. Und ich darf jetzt nichts erzählen, wirklich nichts erzählen, weil alles, was ich jetzt sagen könnte, würde entweder in eine falsche oder in eine unbefriedigende Richtung leiten. Ich kann jedem nur empfehlen, lest dieses großartige Buch. Es ist eine Geschichte, es ist ein Roman, es ist ein, sagen wir mal so, auch ein Märchen natürlich, aber es steckt voll der Weisheit.
Ach, sehr schön. Ja, oder? Ja, sehr schön. Und wie immer gibt es diesen Tipp, den werde ich natürlich unter die Kommentare mal, also unter die Beschreibung dieses Podcasts machen.
Das ist gut.
Ich wollte noch zur Werbung aufrufen, und zwar für unsere Show in der Kasematte am 13.7. Ist sie am 13.7.?
Nein, am 22.6. ist eine. Und dann ist eine, glaube ich, am 13.7., wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Ach Mann, ich habe hier echt ein Problem. Ist sie am 22.6.?
Ich bin mir relativ sicher, bis ganz sicher, dass sie am 22.6. ist und wahrscheinlich ist sie schon almost ausverkauft.
Ich nehme diese positive Energie des Buchtipps von dir mal auf und gib sie über den Äther weiter oder wie immer sich das jetzt in die Ohren der Zuhörer schraubt. Möchte Werbung machen für den 22.06. Denn am 22.06. da spielen wir in der Kasematte Hausgewildert die nächste Show. Diesmal hoffe ich, klappt es auch, das zu streamen, was wir auch anbieten. Aber es ist natürlich was ganz anderes, live dabei zu sein. Als Gast haben wir übrigens den Wolli. Der Wolli ist dabei. Das ist ein guter Launebär, der auf 33 Flöten Blockflöte spielt, wie immer er das auch macht. Am 22.06.
Genau, und ich verspreche auch, dass ich wieder am Eingang stehen werde und jeden Gast einzeln begrüßen werde und ein bisschen und mich daran erfreuen, wenn jemand vor der Tür, wie beim letzten Mal, mal noch 2 Tüten vorher durchzieht. Und dann werde ich natürlich ein kleines Intro geben, um die Gäste ein bisschen warm zu machen, auf dich vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass nicht das passiert, was uns mit Frau Henselpeter passiert ist, nämlich, dass da Menschen drin sitzen, die was völlig anderes erwarten. Und ich habe mir ein Konzept ausgearbeitet, ich kann es dir schon mal zeigen, guck mal, so sieht das aus.
Oh, wow.
Ich bin knallhart vorbereitet, genau, und freue mich sehr darauf.
Das wird schön. Frau Peter Hensel ist übrigens tatsächlich Mitglied in der, wie heißt die, Antonio Amadeus Stiftung, oder wie heißt die? Da ist die Mitglied, hat mir heute ein Anwalt geschrieben.
Und was macht diese Stiftung? Wofür ist die zuständig?
Das ist eine Gutmensch-Stiftung. Das ist eine NGO wieder mal. Also es ist so eine Gutmensch-Stiftung, in der auch Dunja Hayali ist. Und weißt du, wer da auch drin ist? Eckart von Hirschhausen ist da auch drin.
Ja, dann müssten wir da ja eigentlich auch mal eintreten, denke ich.
Ja, wir mischen uns dann unter die Zeitgeistesgestörten. Und wir gehen aber, wir machen uns Rockclips ran und sagen, wir fühlen uns heute als Frau, wir möchten auch so behandelt werden. Ich habe übrigens noch einen Essenstipp.
Ja.
Du hast mich ganz neugierig gemacht jetzt. Ich freue mich total auf deinen Auftritt da in der Kasematte. Mein Essenstipp ist, fällt mir gerade ein, hat meine Frau gestern gemacht, das Rezept werde ich erfragen und drunter machen. Ich sage nur, was dabei rauskam. Nudeln mit irgendeiner cremigen, also ich würde sagen sahnigen Soße und Erdbeeren und Parmesan.
Wow.
Hört sich ganz eigenartig an, schmeckt super.
Ja, bei uns gab es gestern auch Nudeln, allerdings in grün, das Ganze mit Bärlauch, Nüssen und Honigsoße.
Oh, das klingt auch sehr gut. Und sehr, sehr gesund, mein Lieber.
So, dann können wir, glaube ich, unsere Zuhörer in die nächste Woche entlassen. Wir freuen uns auf den 22.06. Ja.
Und sagen Dankeschön und bis nächste Woche.
Genau. Und erzählst in Gottes Namen weiter, weil ich finde das so toll, dass die Menschen immer sagen, sie hören uns so gerne zu, weil wir einfach ganz normal quatschen und nicht gestört sind. Das finde ich toll und deswegen ist es wichtig, dass man es verteilt, dass wir viele Menschen retten vor dem
Wasser. Genau. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Ja.
Tschüssi.